heiße Wings, eine unerwartete Rückkehr und unsere Tipps für Kanada heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu Episode 155. Wir befinden uns zwischen den Rennen, das heißt heute entspannte Folge, Füße hochlegen, Leute kalt, Getränk bereitstellen und einfach nur entspannen. Und das machen wir heute zu dritt. Ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen René.
Hallo.
Und Matti.
Hallo.
Ja, Monaco letzte Woche, nächste Woche dann über den Teich nach Kanada. Und ich sag mal so, die Fahrer nehmen das mit der rennfreien Woche, nicht nur die Fahrer, auch die Teams, ziemlich ernst, denn getan hat sich wenig. Die ganz, ganz heißen News werden wir erst vielleicht in den nächsten Wochen bekommen. Weder Fahrer-News noch irgendwelche Skandale aufgedeckt worden. Es war dünn und vielleicht eh gut, nachdem der Monaco Grand Prix ja vielleicht nicht die Rennherzen höher schlagen hat lassen, aber dafür natürlich die Emotionen, was es angeht, ein spannendes Rennen zu gestalten. Da gab es ja einige Vorschläge auch, wie man denn den Monaco Grand Prix umgestalten kann. Ich glaube, Max und George haben vorgeschlagen, eine Runde zu Fuß zu laufen, Pflichtnickerchen einzubauen
im Rennen. Mandatory Pitstops, mindestens zwei.
Ja. Ich habe jetzt noch gelesen, dass man vielleicht nur rote Reifen verwenden darf.
Ah, oh, das wäre gut, ja.
Da machst du ja auch nur einen Stop.
Oh, weiß ich nicht, du klappst mit Soft.
Der ist mit Medium 75 Runden gefahren, also dann kommt er mit dem Soft auch durch.
Aber was haltet ihr von der Idee, wir machen die Strecke nass, wir sprinkeln, also es ist überall so, wir haben jetzt einen Gartenschlauch und dann fahren wir nur mit Heavy Wet.
Aber du darfst nicht vergessen, wir fahren ja dann wieder nicht, wenn die Strecke nass ist.
Nee, nur so ein bisschen, nicht so, dass man aufschwimmt, so, was ist so, schon gut benetzt.
Das Problem ist, der Heavy Wet, wenn das dann schon trocken ist, nachdem es drüber gefahren sind, nutzt sich irgendwann ab und ist dann auch einfach nur ein Slick, oder? Hatten wir das nicht auch schon mal bei irgendeinem Rennen, wo die ewig lang dann mit Intermediates gefahren sind, bis die einfach eh nur noch kein Profil mehr hatten?
Ah, schwierig. Also ich glaube, dass man Monaco noch stark attraktiviert, das ist... Na, vielleicht kann man es wie in der Formel E mit so einem Zuschauerboost machen. So der Driver of the Day kriegt extra Motorpower.
Ja, aber es bringt dir ja nichts viel schneller zu sein, wenn du es nicht überholen kannst in Monaco, muss man sagen. Ja.
Alle anderen haben Zündaussetzer.
In der Formel E und in der Formel 2 haben sie es gezeigt, dass du überholen kannst in Monaco. Der Unterschied ist der größte, die tatsächliche Größe der Autos. Die Autos sind halt viel zu groß in der Formel 1 für Monaco. Und der Hauptschuldig da ist, glaube ich, der Hybridmotor, der das Ganze so riesig macht.
Ja, ich meine, es werden mit an den Regularien dranhängen und all sowas. Also ich weiß nicht, viel, also leichter zumindest sollen die Autos ja nicht werden mit 26.
Na, die werden noch einmal größer, haben sie gesagt. Ja. Das wird es nicht spannender nächstes Jahr machen beim Überholen. Also, weiß nicht.
Ja, ich glaube, sie wollten, dass sie kleiner werden, aber keiner schafft so wirklich, dass sie das in die Maßen reinzubekommen in das Auto. Also, ja, schauen wir mal. Ich meine, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Genug Zeit, um Regeln zu ändern. Genug Zeit.
Aber glaubt ihr, würden der Lewis, glaube ich, hat sogar drei Stops gesagt, würde das einen großen Unterschied machen?
Naja, zumindest könnte es ein bisschen spannender werden durch die Boxenstopp-Strategien.
Ja, weil die Strategie wird ja nicht anders sein.
Drei verschiedene Reifen verwechseln, mandatory. Musst alle durchfahren.
Das würde es eher, ja, wobei das ist dann
ja,
auch wieder...
Das hilft dir ja auch wenig, weil du steckst hinter mit deinem Soft hinter dem fest, der davor den harten drauf hat und kommst so oder so nicht davor.
Ganz ehrlich, am besten wäre einfach durch Portimao ersetzen oder durch wie der andere Kassen, Mugello, das wäre mir am liebsten. Das Monaco, geil war das Rennen noch nie, es tut mir leid, geil war es noch nie.
Es war, oh ja, einmal war spannend, was ich da irgendwann auf Insta geschickt habe. Wann war das? 2004?
20 Jahre müssen wir nur in die Vergangenheit gehen. Super.
Tut mir leid, das habe ich irgendwie verdrängt.
Das waren nur Highlights, okay?
Vielleicht führen wir wieder manuelle Gangschaltung ein, verschalten
wir
einen.
Ja, nachtanken, komm mal, die alte Leier.
Fahrerwechsel.
Das wäre gut,
ja. Der Teamchef muss auch fahren, das wär's doch, oder? So die Hälfte fährt der Schal und dann muss ich der Frederik Vasseur einsetzen.
Die erste Hälfte muss er mit Carlos Auto fahren, die zweite mit Charles.
Wow, oh, wie gut. Wow, da wird man auf einmal ganz viele junge Ex-Rennfahrer-Teamchefs kriegen. Weißt du, da auf einmal ist der Jenson Button Teamchef.
So als ein Wochenvertrag.
Ja. Oh, das finde ich gut.
Ja, also falls ihr Ideen habt, wie man den Monaco Grand Prix noch spannender machen kann, dann meldet euch bei uns. Wir tragen es natürlich weiter an die vier. Overtake auf 1@gmx.at oder @overtake_df1podcast auf Instagram. Einfach rühren, Leute. Wir arbeiten das dann auf, entwickeln da Projektpläne und so weiter.
Pass auf, ganz neue Idee. Ohne Frontflügel. Alle haben Handicap.
Ja, voll gut. Ja. Ungleiche Reifen, was? Du hast auf jeder Achse einen anderen Reifen.
Das ist auch gut, ja.
Das ist nicht schlecht, ja. Ja, vielleicht gibt es ja jemanden, der ganz große Pläne hätte für sowas, bis jetzt länger aus dem offiziellen Formel 1 Geschäft geschasst, hat einen, sage ich mal, einen Ruf, der gemischte Emotionen hervorruft bei langjährigen Fans der Formel 1, aber er ist wieder im Gespräch. Er ist wieder im Gespräch um eine Rückkehr zu seinem, ja, zu seinem Stammrennstall, könnte man fast sagen, in die Wege zu leiten. Bis jetzt alles nur Gerüchte, keiner verneint oder bejaht es, aber angeblich ist Flavio Briatore im Gespräch, eine Beraterrolle bei Alpine anzunehmen, um dem doch, sage ich mal, etwas
in die Defensive geraten,
danke René, ja, Rennstall da jetzt wieder auf Vordermann zu bringen. Man hat ja auch schon wieder Personaländerungen vorgenommen, es ist ein nächster hochrangiger Mitarbeiter entlassen worden. Glaubt ihr, ist da was dran und B, würde es etwas ändern?
Normalerweise muss ich sagen, liegt es nicht am Personal, sondern an der Inkompetenz der Organisation. Sprich ich als Person, die in Großkonzernen gearbeitet hat. Und wenn man dann immer den einen singulären Mitarbeiter entlässt, löst sich das Problem nicht. Man hat es ja gesehen, unter Ottmar Safnauer waren die noch wesentlich erfolgreicher wie jetzt. Also er war schon mal nicht das Problem. Den haben sie ja letztes Jahr einfach mitten in der Saison abmontiert. Das Problem ist nicht das Personal, das Problem ist Alpine als Konstrukt oder Renault. Das ist einfach voller Intrigen und Querelen in dem Riesenkonzern. Das wird nichts. Also auch wenn der Flavio kommt, meiner Meinung nach, die haben ganz andere Probleme. Das sind eher struktureller Natur. Wie soll man sagen, dass Esteban jetzt kein Fahrer ist, mit dem es wahnsinnig tolle Relationship zu deinem Teamkollegen aufpasst. Das hätte man vorher wissen können, aber ganz grundsätzlich, das Personal ist nicht schlecht. Der Konzern ist das Problem.
Die ganzen Techniker, die jetzt praktisch gegangen wurden, finden ja sehr schnell neue Teams auch wieder. Also so ist es ja nicht. Die werden ja sofort abgeworben. Und das mit Nestebahn, dass man Pierre und Esteban da in ein Team setzt, ich meine, die haben sich ja noch nie verstanden. Ich meine, das wusste man ja. Das ist ja, fand ich damals schon einen kompletten Schwachsinn. Esteban überhaupt mit jedem Teamkollegen angeckt.
Immer.
Weiß ich nicht, jetzt auch ein tolles Charakter. Statement von ihm geben.
Ja, also da muss ich jetzt sagen, das war auch in der erfolgreicheren Zeit. Also Esteban hat auch schon Rennen gewonnen und es gab ja auch schon, sag ich mal, mit Alonso hat es ja auch teilweise funktioniert, dass es eine Zusammenarbeit gegeben hat, aber
der hat den Alonso in Monaco aber auch fast abgeschossen.
Also immer nur kurz eigentlich. Also diese gemeinsame Esteban Alonso-Alpine-Zeit war ja auch so, dass der Alonso eigentlich ihm viel Schützenhilfe gegeben hat, wie so ein väterlicher Freund, und war umgekehrt. Wenn er mal was braucht hat, war das schnell vorbei. Kaminen zum Schluss waren die auch nicht mehr gut.
Na gut waren es nie, aber ich sag mal, der Rennstall war schon deutlich erfolgreicher, auch mit einem, wenn man es ihm unterstellen hat, eher einzelgängerischen Esteban.
An ihm liegt es jetzt nicht, dass sie
das Problem sind, ist, aber das ganze Team, diese Intrigen, wenn du immer eine Person die andere ablöst innerhalb von kurzen Zeitpunkten, diese Machtkämpfe, das funktioniert halt nicht, wenn nie einer gestalten und machen kann über längere Zeit, und du hast immer einen Wappler, der den nächsten ersetzt, Großkonzern-Ding halt, Corporate-Geschichten, dann bleiben sie halt konstant schlecht. Ja, da sehe ich überhaupt keine Luft.
Ich glaube, wir hatten es ja auch mit der Autoentwicklung, die hat sich ja auch, haben sie auch einmal zugegeben, dass das komplett in die falsche Richtung gegangen ist. ist die Frage, ob es dann halt, wenn es neue Regularien gibt, ob sie es schaffen, am richtigen Weg zu kommen. Ja.
Ja, ich weiß nicht, also die haben doch, wenn du überlegst, wie viele Teamchefs die schon verschlissen haben. Also, und da war der Cyril Abitbol, und den habe ich mir noch erinnern können, der war ein bisschen länger, wie der Danny noch dort war, da waren es noch Renault. Dann war dann der Butkowski und dann wieder einer und wieder einer und dann der Safnauer und jetzt der eine da, der einen Safnauer gemordet hat aus der zweiten Reihe. Also mir kommt halt vor, die lösen sich im Jahrestakt ab. Die haben keine Kontinuität. Wenn du denkst, der Christian, der Toto, der Zac Brown, die sind alle lang da.
Ja, auch durch schwerere Zeiten. Also sagen wir, als McLaren da auch diesen ganz schweren Start gehabt hat, wo es sehr schlecht ausgeschaut haben. Man muss da ein bisschen vielleicht walten lassen und ich glaube auch, Zac Brown, der ist halt eher auch als McLaren, der auch nicht nur Teamchef, sondern der hat ja auch darüber jetzt nicht so viel, außer vielleicht dann die finalen Geldgeber. Mhm. Ist halt von der Struktur vielleicht ein bisschen moderner aufgestellt, sage ich mal, als jetzt bei Renault, da ist das ja wahrscheinlich alles noch, da will ja wahrscheinlich aus dem Mutterkonzern einfach jeder mitreden.
Genau, das ist das Problem meiner Meinung nach, da viel zu viele Köche, die da mitkochen.
Ja, wir haben ja auch immer noch das Problem bei Alpine, Renault, dass die ja zwei Fabriken haben. Der eine ist in Frankreich, die andere ist in England. Ich meine, dass das dann auch nicht ganz funktioniert, ist eh auch klar.
Das liest man eigentlich immer wieder, dass die sich gegenseitig irgendwie nicht so wahnsinnig gut verstehen, auf mehreren Ebenen. Ich glaube auch, dass das also schwierig ist. Vielleicht auch so ein bisschen ein Clash of the Cultures-Thema. Vielleicht findet da jeder sehr toll.
Ich würde sagen, dass wenn sich jemand sehr toll findet und der das Ruder übernimmt, dann ist das ja Flavio. Also,
ja,
allein für
aber behält er seine Partyrolle?
Ja, für die Formel 1. Mit 74, glaube ich, hat er noch 10 gute Partyjahre in sich.
Und aber das erklärt wieder einiges, weil ich habe mich ja gefragt, warum Fernando mit dem Flavio essen war da und dass er so werbewirksam in seinem Restaurant gegessen hat. Also,
ich glaube, die verstehen sich immer noch privat.
Ich glaube, die verstehen
sich einfach privat.
Ja, die sind immer noch Freunde.
Aber Flavio war ja auch immer ab und zu jetzt doch am Grid unterwegs. Also, ich meine, er war dafür, dass er dann so jahrelang komplett weg war.
Er ist rehabilitiert.
Ja, ich habe das Gefühl.
Das hat der rechtliche Probleme, oder? Dass er weg war.
Ja, stimmt. Das hat er
teilweise nicht anlegen können. Sondern ja. Na, wenn man es einem gönnt, dann Flavio, am zweiten Frühling.
vielleicht ist was dran. Also ich würde allein für den abseits der Strecke, für den Gossip und für die so, das Altherren-Duell Helmut Marko gegen Flavio Briatore, wenn die da sich irgendwelche Wortgefechte liefern könnten, da würde ich schon einschalten.
Ja, eindeutig.
Und ich bin sicher so ein Toto, ich weiß jetzt nicht, ob die je in der Vergangenheit irgendwie aneinander geraten sind, aber ich glaube auch ein Toto Wolff könnte sich da gut in Duelle in der an der Pitwall da irgendwie.
Ich glaube aber, da muss ich dich enttäuschen, weil Toto und Flavio verstehen sich auch gut.
Wirklich?
Ja.
Aber nur, wenn es nicht direkt Konkurrenten sind, oder? Also, ich glaube, da werden die Handschuhe ausgezogen.
Fred Vasseur und Toto verstehen sich auch gut.
Ja.
Ich glaube, er mag einfach, und sehr viele mögen einfach Christian Horner nicht.
Ja, stimmt schon. Sonst gibt es eigentlich keine so richtig guten Teamchef-Rivalität mehr. Denn Toto ist natürlich auch dankbar, sage ich mal, weil wenn der hat aktuell ist er wirklich Konkurrenz von irgendjemandem dort mit Mercedes in der Saison oder in der letzten. Wenn du da jetzt nicht direkt angreifen kannst, ich glaube, es ist immer automatisch. Wenn du ein knappes Rennen hast, dann kann es, glaube ich, schnell gehen, dass da irgendwie Spitzen fliegen. Auch in Zac Brown, glaube ich, sobald der Junge mal strittigen Szenen sind, wo es dann wirklich um was geht. Ich glaube, der hält auch nicht zurück vor der Presse. Also, ich glaube, das kann, sobald es mal wieder einen engeren Kampf an der Spitze gibt, dann werden da schnell auch aus Freunden wieder Rivalen.
Aber ganz ehrlich, das wollen wir doch sehen, oder?
Eben,
also,
eben.
Wie einfach so Pressekonferenzen, wo der Toto sagt, I have printed it out.
Ja. Das war dann wirklich das Gold. Also diese Saison, das hat so viel Boten, das war ja unfassbar. Also da waren wir bis jetzt noch nicht wieder zurück. Das ist, ich hoffe sehr, dass wir da wieder hinkommen, in kurzfristiger Zeit. Hoffentlich vielleicht auch eben dann mit einem wieder erstarkten Mercedes. Da normalerweise recht wenig über einzelne Interviews hier in diesem Podcast, aber Lewis Hamilton hat sich beim amerikanischen Internetformat Hot Ones die Ehre gegeben, wo das Leute, die es nicht kennen, das Konzept ist, dass es eine Interviewsituation gibt, während man 10 aufsteigend scharfe Chicken Wings isst und dann natürlich sehr viel, nicht nur der Informationsgehalt des Interviews, sondern auch die Unterhaltsamkeit davon abhängt, wie gut der Partner mit der Schärfe umzugehen hat. Muss ich sagen, also wer das nicht kennt, kann auf jeden Fall reinschauen. Es sind doch wirklich alle Hollywood-Größen vertreten. Das ist wirklich ein sehr, sehr bekannte Gesichter, die sich dort dem Interview stellen. Und Lewis, ja, der hat, ich glaube, was am meisten rumgegangen ist, war die Kritik am Auto, wie unzufrieden er mit dem Auto ist. Jede Sekunde hat er das Gefühl, er muss irgendwas erzwingen, was das Auto nicht kann. Und abseits gab es ja auch schon so Szenen, wo Lewis zweifelt und kritisch ist auch dem Team gegenüber. Glaubt ihr, ist da jetzt diese Liebe bröckelt jetzt kurz vor Abgang zu Ferrari auch so ein bisschen? Oder ist das einfach, akzeptiert man das bei Lewis, dass er jetzt so aktiv auch gegen das Auto ist?
Ich glaube, der Lewis darf das tun. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ihm der Toto nicht wahnsinnig böse ist, das wird sie wieder fügen. Der will halt nochmal gewinnen. Der hat so viele gute Zeiten mit Mercedes erlebt, aber irgendwann muss man vielleicht nochmal was anderes tun.
Das Auto, wir sehen ja, dass das Auto ist einfach furchtbar ist. Und es ist jetzt wirklich jedes Jahr ein Äußerl schlechter geworden. Und ich glaube schon, dass die Kritik... Er hat zu viel gewonnen, als dass er keine Kritik üben dürfte dran.
Das stimmt natürlich, ja. Also es ist nur, ich finde es immer nur so interessant, dass es doch so aktiv und so ungeschönt ist. Also normalerweise viele sagen, ja, man muss dran arbeiten an dem Auto oder wir haben noch die und die Probleme, weil Lewis einfach so direkt immer so, ja, es ist anstrengend, es ist zart, es ist mühsam mit diesem Auto und Dings. Ja, also es steckt halt dahinter, dass Leute an diesem Auto ja arbeiten und das ja trotzdem auch irgendwie, weiß ich nicht, die Arbeit von sehr vielen 100 Personen ist. Und es ist ungewohnt, dass man dann halt so in Teamkonstrukt dann, finde ich, so direkt unverblümt Kritik äußert. Nicht, dass es nicht natürlich recht hat, aber wir hören es jetzt, sagen wir mal, von einem George eher selten.
Ja gut, aber der Unterschied ist, dass der George einen Grand Prix-Sieg hat, oder? Ja. Und weil der George sitzt halt noch, hat Vertrag, noch 3 Jahre in dem Auto. Wird schwierig. Ich weiß nicht. Also so ist ja nicht. Der Lewis, ich verstehe deinen Punkt. Der Lewis äußert sich aber auch oft und bedankt sich oft bei allen, was das Auto hergibt. Aber ich glaube halt, wann vor der Regeländerung gab es keine Saison, wo der Lewis, glaube ich, kein Rennen gewonnen hat. Er hat mindestens ein Rennen jedes Jahr gewonnen. Wir sind in Jahr 3, wo er ohne Sieg vielleicht fährt. Wo er vielleicht zweimal ernsthaft dran war, gewinnen hätte zu können. Das ist halt, das sind einfach seine Ansprüche ganz andere. Das freut ihn halt dann einfach nicht, da herumzugurken. Im Grunde genommen fährt ja auch der George, die fahren jetzt im Niemandsland. Die fahren da Platz 6 bis 8.
Das Formel 1.5, oder? Kann man sagen. Also
ja, es interessiert halt keinen. Ja. Also ich glaube, da ist sein Anspruch einfach ein anderer. In dem Alter will er halt wirklich noch einmal jetzt gewinnen. Der George war wie alt? 25? Ja. Ist im Williams rumgefahren, da muss man schon sagen, für den ist das, der nimmt das halt mit, dass er immer wieder mal aufs Podium fährt, aber ja, du hast es beim Lando auch gemerkt, weißt, jetzt ist er nicht mehr zufrieden mit Platz 2 oder Platz 3 oder jetzt auch mit Platz 4. Jetzt Monaco hat er auch gesagt, dass der Carlos wieder sehr viel Glück gehabt hat, dass er vorkommt, was auch stimmt. Aber du merkst einfach, weißt, wenn du das einmal das Auto gehabt hast, wirklich ganz vorne beständig mitzufahren, willst du halt weiter mitfahren. Ja, und ich glaube, das ist so ein Ding. Ja, schauen wir mal, wie es ist. Nächstes Jahr, glaube ich, sitzt der Lewis auf jeden Fall im besseren Auto. Und so wie der Ferrari sich jetzt tut, das Fahrertalent hat er immer noch, wieder ums Podium jederzeit mitfahren können.
Ja, bin gespannt. Denke ich auch. Das Charles-Lewis teaminterne Duell dann. Genau, also wie gesagt, empfehlenswert die Hot Ones Folge. Es wird nicht nur über das Auto gelästert, sondern auch ein paar Anekdoten aus dem Leben des Lewis Hamilton erzählt.
Er ist sehr humble eigentlich in dem
Video. Ja, voll, komplett auch also so sehr sympathisch, finde ich ja. auch. Also das, du merkst, irgendwer hat es mal, glaube ich, irgendwer hat es auf Reddit geschrieben, man merkt, dass er eigentlich vielleicht eher so ein, bis zu einem gewissen Grad in solchen Situationen introvertiert ist und erst wenn er dann ein bisschen auftaut, dann auch ein bisschen lockerer daherredet, finde ich, das merkt man eh auch bei diesem Interview.
Ja, desto länger es geht, genau. desto lockerer wird er, ja.
Und das ist halt dann bei solchen, sagen wir mal, wenn es kurz nach dem Rennen interviewt wirst oder so, das sind solche etwas längeren Formate eigentlich dann doch durchaus interessant, um da auch ein bisschen von der doch sehr auch sehr unterhaltsamen Seite und sehr sympathischen Seite von Lewis, wo man am Anfang vielleicht sagen kann, das wirkt arrogant, wenn er ein bisschen sich abschottet, aber dann eben, wenn er auftaut, ist das wirklich sehr angenehm, ihm auch zuzuhören. Er ist natürlich auch, sage ich mal, ein Medienprofi. Da bist nicht so lange in der Öffentlichkeit, ohne da ein bisschen zu wissen, wie man auftritt, aber durch und durch sympathisch. Wie gesagt, ich würde es gern mit allen Fahrern sehen. Ich würde gern wissen, wie sich da so in so einem, auch eben, der Host Sean Evans ist ein sehr guter Interviewer, stellt sehr gute Fragen, der beschäftigt sich sehr mit den Fahrern und ich finde, das kann dann, würde mich dann interessieren, wie da die Fahrer umgehen damit, in dieser Situation.
Aber eine Frage habe ich da, oder an euch. Wir wissen, dass der Lewis ja Veganer ist. Habt ihr da rausbekommen, ob das vegane Chicken Wings waren?
Er sagt es sogar, man sieht es auch, es sind halt solche, wo keine Fake-Knochen oder so drin sind, sind einfach geformt, sind ja, glaube ich, okay. So Nuggets geformt wie Wings. Und er sagt ja auch, sagt er zu ihm, er sollte auf die, weil er hat irgendwie gesagt, der Interviewer so irgendwie so 3000 Chicken Wings gegessen hat in seiner Interviewkarriere und er sollte auf vegane wechseln, damit er die Händeln rettet. Mhm. Also das waren auf jeden Fall
okay.
Beim Lewis Veganer, ja.
Aber wenn wir von den Fahrern schon sind, Carlos ist jetzt im Moment der Stand der Dinge, dass es wahrscheinlicher ist, zu Williams zu gehen, als zu Audi zu gehen.
Ja, wo ich gerne den Grund sehen, Grund hören
weil
würde.
Weil er bei Williams angeblich, also bei Audi hat er ja einen Vertrag über mindestens 3 Jahre und bei Williams hätte er ein Jahr jetzt, also für 25
plus Option.
Und ein Jahr Fahreroption, wenn er für 26 kein anderes Cockpit findet, weil ich glaube, er will nämlich immer noch schauen, ob 26 in einem großen Team was frei wird, wenn er jetzt kein Cockpit kriegt. Und das würde aus der sich dann wieder mehr Sinn machen, weil er will sich halt einfach nicht in die Kraxen Audi reinsetzen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, dass das Problem ist, die Ungewissheit, was Audi auf die Strecke bringen wird.
Der wird nämlich nicht im ersten Jahr funktionieren.
Ja. Aber die Fälle schwimmen halt, also die Plätze schwimmen davon. Du hast halt bei Red Bull, es scheint es jetzt ziemlich klar zu sein, dass Checo einen Einjahresvertrag unterschreibt. Und Mercedes wollte Carlos auch nicht mehr als ein Jahr geben. Und da weißt du, dass irgendwie das mit Antonelli halt wirklich jemand, der wird seine Chance kriegen. Und Mercedes, glaube ich, pocht sehr darauf, dass es im Mercedes ist.
Und ich bin da mega gespannt bei ihm, weil ich habe jetzt wieder nur gelesen, dass der Max auch 26 eine Möglichkeit wäre.
Ja,
bin
klar.
Bin sehr gespannt.
Ich glaube, Mercedes wird. Die Frage ist, würden sie zum Beispiel sogar George ersetzen für Max?
Ja, das habe ich mir nämlich jetzt auch schon gedacht, wenn sie jetzt wirklich Antonelli reinsetzen und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, sie sind in Silverstone gefahren, da ist Mick und George gefahren und Antonelli war schneller als beide.
Hui.
Und
weil das halt relativiert worden ist und gesagt worden ist, es waren halt verschiedene Programme und das war sicher nicht
das Leistungstest. Ich habe dann aber auch wieder gehört, dass der George dann sehr lang draußen war, dass Antonelli nicht noch einmal fahren kann. Also das könnte ich mir, wenn die Option wäre, also Antonelli wird schon seinen Shot kriegen, die Frage ist es jetzt schon nächstes Jahr oder erst in 2 Jahren? Die Frage ist, wenn Antonelli auch dann vielleicht nächstes Jahr fährt und gut fährt und man die Chance auf Max hätte, wird schwierig, glaube ich, fast für den George dann.
Das würde ich nämlich auch sehen, weil du siehst eben, Carlos hat jetzt ähnlich gut performt wie Charles die letzten Jahre, aber das hat ihm jetzt auch nicht gerettet. Und wenn du Lewis bekommst, dann ersetzt du ihn. Und das wäre halt die Frage, ob Mercedes dann auch so unter Anführungszeichen eiskalt hantieren würde und sagen, ja, wenn man Max bekommt, dann muss man schauen. Und wir haben Antonelli, der irgendwie 19 ist dann zu dem Zeitpunkt und irgendwie auf einem hohen Level fährt. Das ist, weiß ich nicht. Also George liefert halt nicht diese Goat-Performances ab, wo du sagst, den musst du halt halten. Ich sehe den eher auf so einer Ebene mit Carlos.
Ja, schlussendlich wird auch George in der Formel 1 bleiben, so ist es nicht. Dafür gibt es zu viele andere Leute. Aber das wird halt die Frage sein. Die Frage ist auch natürlich, wie lange der Max, das war ja immer ein Thema, wie lange hat er Lust, weil das ist ja wirklich so ein Thema bei ihm auch, dass er überhaupt keinen Bock auf diese verlängerten Rennkalender hat. Da. Dass wir mehr Rennen kriegen, mehr Sprints kriegen. Da ist halt die Frage, wie lange macht er weiter? Weil vielleicht sagt er auch einfach 26, jetzt pfeift er drauf.
Eben, und du hast halt das Risiko dann auch bei Mercedes, du holst ihn dir und du bist nicht davor gefeit, dass er nach 2 Jahren halt wieder sagt, lass ich's.
Und dann da hast du aber lieber eigentlich einen George drinnen sitzen.
Ja, wo du weißt, du wirst es noch länger machen, genau.
Ja,
also sind eben die Themen, die noch offen sind. Ganz spannend wird eben die Personalie, finde ich, Carlos Sainz, die ja dann viel verrät über die möglichen Zukunftspläne auch bei anderen Rennstellen und was da hinter den Kulissen geredet worden ist. Ein Blick hinter die Kulissen, das wollen wir natürlich auch im nächsten Segment wagen. Und das ist wie immer der Blick in die Welt von Social Media.
Glanz, Glamour und das Leben der Fahrer jetzt in den Social Media News. Ihr habt es ja schon angesprochen, Lewis war bei Hot Ones, mit dann geschaut, was haben die anderen getan. Russell trainiert, also es haben relativ viele Training-Fotodumps gegeben. Wirkt immer so ein bisschen wie dieses generische Content, was die vielleicht auch die Social Media Abteilungen machen.
Und was der Matt immer auf Snapchat postet?
Vanilla Content. Richtig nett fand ich das, den Fotodump von Charles, wo er so in mehreren Aufnahmen seinen Sprung ins Hafenbecken in Monaco nochmal passieren lässt. Das war toll. Also so, das ist echt cool. Ihr kennt ja die Szene vom letzten Wochenende, wo eben er und Frederic Vasseur in das Hafenbecken springen. Die haben ja nicht so wie Red Bull eine eigene Stage mit Pool mit. Das ist einfach nur Red Bull. Und so haben sie halt mit dem Wasser voll genommen, aber toll. Carlos hat da einige Fotos gepostet, also da schauen wirklich alle sehr, sehr glücklich aus.
Wobei ich sagen muss, das ist ja sauranzig, oder?
Also, ja, aber Wasser in einem Hafen ist immer maximal
ranzig. Ja. Also, ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ja, okay.
Naja, in dem Moment wird es da wurscht sein.
Ja, das schon, aber...
Hey, wenn du aus deinem Schuh raussaufst, in dem du 3 Stunden gestanden bist, dann geschwitzt
es dann. Ja, aber das ist zumindest mein eigener Schweiß und nicht diese Brühe von Wasser im Hafen, keine Ahnung.
Du trinkst ja eh nicht. Ausatmen.
Ja, aber so funktioniert das ja nicht. So ein bisschen was hast du immer auf den Lippen.
Ja, wer weiß, vielleicht haben sie nachher einen Tätern, was der so, Montezumas Rache. Ich hoffe nicht. Ja, hey, aber für euch Freunde des gepflegten Sim-Racing-Sports gibt es was ganz was Tolles. Das neue F1 24 Champs Edition ist raus von EA und Max, sein Helm kann man in-game unlocken.
Geil, musst du mal wieder so eine absurd schnelle Runde fahren wie irgendwie einen der letzten.
Das habe ich nie geschafft, das war auf die Nerven gegangen. Ich habe diese Zeit, das war von Imola. Niemola, da hast du in Charles einen Special-Helm freischalten können. Ich bin absolut nicht in die Zeit rangekommen. Und das ist halt viel, wenn da so eine Sekunde fehlt oder so. Das ist ja nicht, keine Ahnung. Weiß nicht, ich bin da 3 Stunden gesessen und irgendwann verlierst du die Geduld halt.
Ich hoffe,
also mir fehlt die Geduld, dass
den du selbst aufgestellt hat. Also, dann Max, fahr so schnell wie du kannst. Wenn jemand die Zeit bricht, kann er deinen Helm in-game haben. Teamkollege Checo ist brav auch am Trainieren, was mir am Smoothie-Ballern übrigens auch, also vielleicht hat er da eine kleine Kooperation mit einer Firma, ich kann es nicht sagen, aber er zeigt jetzt, wie man einen Smoothie mixt. Und was ich toll fand, wusstet ihr, dass Checo einen Hund hat?
Na,
oder? So einen ursüßen Hund und der heißt Enzo. Der wuselt da so beim Trainieren umher.
Oh, der ist ja wirklich süß.
Ist echt herzig, oder?
Das ist endlich, ich sehe es gerade, das ist einmal echter Content vom Jacko.
Ja, tatsächlich, also so wirklich, es passiert was, related Jacko. Ja, und er hat auch ein Video geballert, wo er nochmal so das Rennen reviewt und so auf der hat gesagt, ja, stärker zurückkommen in Montreal, zum Glück geht es allen gut.
Live aus dem Privatchat, wie ich sehe.
Ja, aber das hat auch noch nie gemacht, seit es seinem Profilfolge. Also,
nee, der pokert um einen Vertrag.
Ja, Christian Horner hat es geliked, habe ich dann gesehen. Ja, also... Vielleicht doch nicht mehr so, wie soll man sagen, sicher, dass er da 2 Jahre kriegt. Vielleicht würde er jetzt das eine Jahr unterschreiben.
Ja, was mir da beim Jacko eingefallen ist, ist, dass er und der Horner sich ja sehr gut verstehen.
Ja, die beiden und haben vielleicht da schon mal das ein oder andere Mal das Partyboot gemeinsam.
Naja, der Christian Horner hat ja auch da, wann war das, im Februar, ja sehr viel Rückendeckung auch vom Jacko dann bekommen. Also,
jetzt wundert dich das jetzt nach diesem Monaco-Fotodump.
Ja, aber ich wollte nur sagen, was da eine Hand wäscht, die andere, weißt, die stehen sich, tun sich gegenseitig in den Rücken stärken. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Christian, nachdem er da ja auch, nachdem wir diese Machtkämpfe intern jetzt schon lange nichts gehört haben, aber da kann man schon vorstellen, dass er da gerne einen Fahrer drinnen hocken hat, den er bestimmt und nicht den der Helmut Marko bestimmt. Also kann definitiv. Das schon gut sein, dass der Jacko, weißt, das ist so, kriegt er halt ein Jahr und jetzt kriegt er halt vom Christian jedes Jahr einen neuen Einjahresvertrag. Sowas.
Gut möglich. Ja, Lando und Oscar haben einen netten Shot aus der Fabrik geteilt mit der Belegschaft von oben runter. Es war eigentlich ganz gut, es hat jeder eine Trophäe vorzuweisen gehabt aus den letzten Rennen und eben auch in diesem Senna-Look. Das fand ich ganz nett.
Also war doch Lando, der auch angekündigt hat, aus dem McLaren Headquarter da in den See zu springen, wenn er gewinnt, oder? Gab es da nicht ein Video von ihm? Kennst du das? Puh. Wo vor einigen Jahren mal, ich glaube, da wird gefragt, ob er schon mal reingesprungen ist, und er hat gesagt, naja, wenn er mal gewinnt, dann springt er rein.
Keine Ahnung, er hat doch gesagt, er retired. Wenn er gewinnt, und er fährt immer noch.
Immer noch mit Anfang 20. Der Hund. Das ist jetzt sidetracked, aber das muss ich bringen, weil es sind ja gerade die French Open und die ganzen Tribünen hassen ja noch berühmten Tennisspielern am Court, Philipp Cartier, so am Center Court. Und eins ist ja der René Lacoste, die René Lacoste Tribüne. Und der kam aus einer wohlhabenden Familie und sein Vater gesagt, nein, also er soll was Gescheites machen, er soll nicht Tennisspieler werden. Er unterstützt nur, wenn er innerhalb von 2 Jahren der beste Spieler der Welt wird. Er hat das umgesetzt, hat dann, ich bin mir nicht ganz sicher, 7-mal einen Grand Slam gewonnen und mit 25 retired. Das ist ein Alpha-Move und dann Lacoste gegründet. Das ist ziemlich gut. Das sind auch Sportkarrieren mit 25 retiren. Macht man heute nicht mehr. Gut, ein Fernando hätte es gereicht, wäre der doppelte Weltmeister gewesen.
Das stimmt. Das wäre doch nicht schlecht.
Aber vorbei mit dem Sidetrack. Daniel Ricciardo, der Post so genial, Café Enchanté, habt ihr den zufälligerweise gesehen? Ist zugegebenermaßen schon zwei, drei Wochen alt. Ich habe mir zuerst gedacht, dass Danny ein Kaffeehaus eröffnet, wo er dann also verschiedene Speisen isst. Und es ist ziemlich gut, weil er isst halt einfach so Pilze und sagt, I like the mushrooms, but to be honest, I tasted mushrooms before. dann dachte ich mir, okay, gut, wo ist das Kaffeehaus? Und habe ihn gesucht und es ist nur Promo-Aktion für seine neue Kaffeelinie von Enchanté, von seiner Modemarke und die ist so geil. Also tatsächlich muss ich sagen, Danny, macht man die Mode, die ich wirklich, wenn ich es mir leisten könnte, kaufen würde.
World Champions. Champions ist gut.
Oder diese Enchanté-Sachen sind schon sehr geil.
Ja, ich finde die mega. Ich finde die halt auch. Ich will halt nicht unbedingt 100 Euro für einen Pulli ausgeben. Das fühlt sich irgendwie auch falsch an.
Ja, aber
die Sachen sind cool.
Aber er holt mir ab von der Linie her, mehr wie die anderen Fahrer mit ihrem Merch.
Auf jeden Fall.
Also mehr wie Team Quadrant oder so. Ja. Was ich eigentlich noch fragen wollte, es hat ein Nico Hülkenberg am Monaco-Fotodump gemacht. Ich würde euch sehr bitten, euch das zweite oder dritte Foto anzuschauen. Und dann würde ich gerne wissen, ob man das noch machen kann.
Welches?
Was essen sind.
der Hülkenberg?
Die Mexikanerhütte.
Irgendwie schwieriger. Kann man eine riesige Mexikanerhütte tragen als weißer Mitteleuropäer?
Sie waren ja scheinbar auch bei Mexikaner sicher. Schau, da steht ein Kaktus auf dem
Das ist ja immer, es ist ja immer dünnes Eis, ist das auch dieses Cultural Appropriation, wie man da vorwerfen kann. Weil vielleicht, weißt du, das ist vielleicht ein mexikanisches Restaurant sogar, da kommt der Besitzer und setzt sie ihm auf. So.
Ja, ich weiß, es ist
total schwierig. Man muss halt so die Geschichte dahinter sehen. Ich meine, solange es nicht mit vermeintlich rassistischen Bemerkungen kombiniert ist, ist es, glaube ich, ganz okay.
Ich hoffe, es ist gerade Gigi D'Agostino im Hintergrund.
Wow.
Aber es war doch so, habt ihr das mitbekommen, es war doch so klar, dass Österreich genau dieses Lied vor ein paar Wochen eingereicht hat für die Europameisterschaft als Torhymne.
Ja, das habe ich gehört.
Das ist so Peak Österreich, klar passiert genau das. So, wow, oh Gott. Ganz stark.
Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, was willst du sonst dröhnen, wenn wir ein Tor schießen? Ne?
Falls, nicht wenn, Matti, falls wir ein Tor schießen.
Und die Welt uns zuschaut. Ja.
Was repräsentiert Österreich? Super. Ja. Aber nichts gegen das Lied, ich bin auch auf der Seite, man darf dieses Lied nicht den Rechten überlassen. Ich finde auch, man sollte...
Gigi D'Agostino kann nichts dafür. Also, ja, so gute Gigi. Hymne der Liebe. Weiter im Text, wer hat da noch ein bisschen, ja, also das Esteban Ocon Statement gab es natürlich auch auf Social Media, der hat ordentlich schlechte Comments geerntet. Es wirkt für mich halt auch dieses Statement eher so, als wäre er da wenig schuldbewusst. Er hat halt aber einen starken Charakter, das kann man sehen, wie man will. Ja, also die Support Meldungen für den Esteban halten sie in Grenzen.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich absolut nicht in Ordnung, egal was man jetzt von der Person hält oder wie er Fahrer okay. Irgendwelche Hasskommentare, Drohungen okay. Und was auch immer, sind einfach nie in Ordnung.
Nie okay.
Und das hat ja auch nichts damit zu tun, seine Meinung dazu äußern, sondern das macht solche Leute, also das ist, ja, das gerade wenn so Themen wie Mental Health und so, ja, Gott sei Dank deutlich präsenter sind, ist sowas nicht in Ordnung, egal was man jetzt davon halten will, von ihm oder vom Fahrstil.
Genau, das ist absolut recht. Gasly war am Koma See mit seiner Familie, nette Fotos. Sollte man vielleicht mal einen Overtake-Ausflug hinmachen und das auch reviewen, Koma See. Schaut,
ja,
schaut in Ordnung aus.
Ja.
Wollte ich immer schon mal hinfahren, war ich noch nie.
Ja, nicht also. Ja, notieren wir für den nächsten Betriebsausflug.
Ich habe im Sommer viel Zeit.
Ja. Du bist in einer glücklichen Position, möchte man fast sagen. Alex Albon hat wieder ein wahnsinnig tolles Foto gepostet. Der gibt mir da immer die Down-to-Earth-Vibes. The Points, the Krebs. Also er hat ja zwei Punkte gemacht und hat sich dann zwei Krebs in der Pfanne gemacht. Liebe ich. Das ist so einfach und so gut. Starker Content. Show hat Geburtstag gehabt, gestern, Happy Birthday, coole Torte gekriegt, fand ich auch ganz süß.
Wie alt ist der Show jetzt?
Ein Jahr älter.
Ah.
Ich hätte gesagt, der Show ist 24,
25. Ja, 25 ist er jetzt.
Das ist gegoogelt, ja. Okay.
Aber 25. René hat recht, er ist ein Jahr älter.
Ja, ja du, das ist...
Was soll man da sagen?
Alle müssen ja älter werden.
Der Mann hat studiert, das merkt man.
Valtteri, können wir heute die Daumen drücken. Es geht, glaube ich, in 3 Stunden los. Und zwar fahrt er mit beim Unbound Gravel in Kansas 174 Kilometer Endurance-Rennen. Das macht er in seiner Freizeit.
Der Typ, wirklich.
Mit der Tiffany gemeinsam. Richtig gut. Generell der Valtteri-Content immer was wert. Also, also wie ein Fürst Albert einen Helm übergibt, irgendwie so Save the Mediterranean Sea. Großartig. Großartig. Liebe ich. Also, oder Taco Tuesday. Also Valtteri haut mal, er gibt mir sehr viel authentischen Content. So wie Alex, das mag ich. Also er nimmt dir ein bisschen mit in sein Privatleben. Klar hat er auch seine Product Placements, aber ich finde, er macht es auf eine sehr gute Art und Weise. Genau. Leute, und das war der Social-Media-Content für diese Woche.
Ausgezeichnet. Ja, dann, jetzt gibt es also eigentlich nur noch eine Sache auf der To-Do-Liste und das ist nächstes Wochenende steht ein, also dieses Wochenende steht ein Rennen an und das würde bedeuten natürlich, dass wir unsere Tipps abgeben müssen und ich würde fast behaupten, das ist eine der trickieren abzugeben, wo wir sagen mal, inzwischen ist das Feld ein bisschen enger, da ist ein bisschen mehr Feingefühl angesagt, oder? Matti, was sagen deine Tipps dazu? Bleibst du bei den Klassikern?
Da haben wir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Das Ding ist, gegen Max wetten ist halt schon schwierig.
Aber Red Bull auch schon gesagt, es könnte in Kanada auch noch nicht so leicht werden.
Ja, aber er kann halt in Kanada doch auch überholen. So ist es ja nicht. Ich meine, Monaco war halt jetzt... Puh, aber ich... Was sag ich? Charles, Max, Carlos.
Okay, McLaren erstmal nicht mal wieder am Podium.
Na, da waren sie jetzt auch. Achso, ja, waren sie. Aber ich glaube, der Carlos holt sich das Podium. Der Max kommt auch aufs Podium.
Ja, René, wie schaut's aus?
Also ich glaube, der Max hat die letzten zwei gewonnen, der gewinnt das. Montreal, das hat er im Griff. Dann sehe ich aber Ferrari auch sehr stark. Würde es in Schal wünschen und dann machen wir ein buntes Podium, dann setzen wir ein Lando auf die drei.
Ja, ich glaube, auch das Red Bull, ich habe so ein bisschen gelesen, okay, da ich glaube, das ist wieder was beim Asphalt gemacht worden in Kanada, vielleicht könnte es besser laufen, auch mit dem Reifen aufwärmen, was ja natürlich immer Thema ist bei Red Bull. Ich sage auch Max, eigentlich müsste man schauen, wie das Wetter wird, aber wenn es zu kalt ist, kann es auch wieder schwierig werden. Aber ich sage, Max gewinnt. Lando auf der 2 und Charles auf der 3. Ich bin, bleib auch, ich sag, der Erfolgssträhne von McLaren geht weiter. Und ich sehe es vielleicht jetzt bei einem normalen Rennverlauf, wenn es auch was zum Überholen gibt, glaube ich, sehe ich den Lando noch ein bisschen in McLaren aktuell vor den Ferrari.
Schauen wir mal.
Sehr gespannt. Wieder ein spätes Rennen, um ein bisschen aufbleiben. Genau, also da wird es dann auch natürlich wie geplant Dienstag, nächsten Dienstag dann die Rennanalyse geben. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Es ist dann doch ein bisschen was zum Reden gegeben. Wie schon gesagt, wenn ihr dann wieder die Rennanalyse hören wollt, schaltet unbedingt nächste Woche dann ein. Großer Preis von Kanada 2024 steht an und wir freuen uns dann wieder, wenn ihr fleißig einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und René?
Genug Benzin im Tank. Bis bald. Ciao.
Ciao. Ciao.